Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein neuer Montag und was für ein neuer Montag, um eine neue Folge unseres Politik-Podcastes Korte und Rink aufzunehmen. Denn Herr Korte, zum einen müssen wir natürlich nochmal kurz auf unseren Blick zurückwerfen und ich muss Sie natürlich fragen, ob Sie unsere gemeinsame Demokratietour gut verkraftet haben. Aber Sie haben ja auch schon wieder einen heißen Ritt an diesem Wochenende hinter sich. Denn vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal verraten, wo Sie gerade sind.
Ja, ich bin gerade im Zollernhof in Berlin. Ich kann das nochmal zeigen. Und zwar da unten ist das MoMA-Café immer, das Morgenmagazin-Café des ZDF, wenn das ZDF dran ist. Die wechseln sich mit der ARD ja immer ab zum Morgenmagazin. Diese Woche ist das Mittagsmagazin ZDF dran und hier war ich eben eingebaut, um eben auch über die Landtagswahl zu berichten. Frisch aus Stuttgart.
Wie haben Sie denn, noch kurzer Replik auf letzte Woche, wie haben Sie denn unsere Tour verkraftet? 2 Tage in einem Bus ist ja für Sie, Sie sind ja komfortable erste Klasse, Züge, Flieger, Limousinen gewohnt, nicht so ein Bus.
Also nachdem sofort die Ausstattung mit der Mozartkugel begann, dann über die Käse sich fortgesetzt hat, hatte ich so ein Lounge-Gefühl. Es war so eine kleine VIP-Lounge, die gefahren wurde. Ja, leider von Ihnen, das ist, haben wir häufig besprochen. Es war für einen, der ganz hinten sitzt, nicht so einfach, das gesundheitlich gut zu überstehen. Aber dazwischen saßen ja nicht nur als Puffer, sondern auch wirklich wichtige Menschen, die das technisch übersetzt haben und auch journalistisch übersetzt haben, was wir gemacht haben. Und das war mein Lichtblick natürlich während dieser ganzen Zeit, in diesem Bus zusammenzusitzen.
Ich kann Ihnen auch sagen, dass Sie mit dem meiner Ansicht nach besten Käse aus Mainz versorgt worden sind. Der war nicht nur lecker, sondern kann man wirklich regelmäßig einkaufen. Und was bleibt denn inhaltlich für Sie hängen mit ein paar Tagen Abstand, was wir alles gehört haben? Wir haben ja unfassbar viele Gespräche geführt.
Ja, inhaltlich bleibt hängen, dass da eine Teilnahmebegeisterung existiert, sich einzubringen in diese Gesellschaft, um Freiheit zu ringen, zu kämpfen, jeder an ganz unterschiedlichen Orten. Also auch konkret zu beschreiben, wie Freiheit funktioniert, in der Schule alles sagen zu können, sich vor ein Büro zu setzen der AfD, dass man das einfach darf, dass man vor dem Theater alles Mögliche auf uns niederlassen konnte an Meinungen, an Informationen, an Urteilen. All diese verschiedenen Dinge sind ja Teile von Freiheitsbeschreibung. Ich kann alles öffentlich sagen. Ich kann mich versammeln. Ich kann mich organisieren. Ich kann mich an was auch immer erinnern. Also die Freiheit inhaltlich zu übersetzen. Ich finde, das war Teil unserer Demokratietour.
Ich fand auch tatsächlich vor allen Dingen Ihre Wirkung, Herr Korte, auf unsere Gesprächspartner, wenn Sie am Ende ein Plädoyer für Zuversicht und für Demokratie gehalten haben, auch in der Wirkung auf diejenigen, die uns zugehört haben, immer sehr beeindruckend, weil ich auch meine wahrgenommen zu haben, dass das auch eine Form von Mobilisierung und gegenseitiger Zuversicht war, einfach dieses Thema zum Thema zu machen und sich zu vergewissern, welchen Wert wir im Prinzip mit dieser Demokratie in unserer Gesellschaft haben.
Ja, dass man aktiv aufnimmt, das, was man natürlich verbessern kann, aber sich bei diesem Nörgeln und dieser Jammerfolklore nicht einfach aufhält. Und das war ja auch sehr interessant, mit den Mandatsträgern auch zu reden, auf Landrats- und Kreisebene praktisch und auf Ortsverbands-, Ortsteil-, Ortsvorsteher-Konstellationen in Großstädten. Das war einfach gut. Vor dem Hintergrund, dass sie ja so eine Filterfunktion haben, ne? Dass sie das alles aufsaugen und daraus versuchen, Politik zu gestalten. Also es war eine konstruktive Demokratietour. Wir können auch eine Jammertour machen. Dazu eignen sich ja Chefredakteure gut, weil sie sind ja, das wissen Sie, ins Misslingen verliebt, weil das ja ihre Auflagenzahlen nach oben bringt. Also eine Misslingenstour ist mit ihnen ganz leicht zu machen, ne? Und davon musste ich sie ja von abbringen geradezu.
Ah, das ins Misslingen verliebt, Herr Korte, das schafft es in unseren Jahresrückblick.
Ja.
Oder in den Sommerpausen, ja. Kündige ich jetzt schon an.
Ja, ist gut. Hm?
Deswegen an dieser Stelle nochmal allen Danke, die vielleicht letzte Woche, also mit Sicherheit mitgemacht haben und vielleicht diese Woche dann zuhören, weil sie jetzt natürlich jede Woche den Podcast Korte und Rink hören. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, Herr Korte, für Ihr Engagement, Ihre Teilnahme und Ihr Hineinversetzen in die verschiedenen Runden und Einbefunden.
Danke auch nochmal von mir an den schönen Abend bei der VRM. Der war wirklich auch gut, ne, weil so viele Zuschauer da waren.
Das stimmt, ja.
Ja, und praktisch auch abgepuffert haben, dass wir so eng zusammensaßen. Aber die Zuschauer haben mich immer wieder animiert.
Mir hat auch danach noch jemand nicht von diesem Abend, sondern generell geschrieben, dass er die verschiedenen Delling- und Netzer-Momente zwischen uns auch sehr zu schätzen gewusst hat.
Ja, also, wer sich noch daran erinnert, historische Figuren.
Ja, zu Delling- und Netzer gekommen sind.
Ja, ist gut. Trifft's.
Und ein Punkt, Herr Korte, um jetzt den Bogen zu schlagen auf die Landtagswahl und Ihre Reise nach Stuttgart und nach Berlin jetzt, war, dass in vielen Gesprächen hängen geblieben ist, dass sich die Menschen von der Bundespolitik nicht mehr vertreten oder in ihren Problemen gesehen fühlen und dass deswegen diejenigen, die auf kommunaler Ebene zum einen Probleme lösen, aber die einfach sachorientierte Politik machen, höher im Kurs stehen. Und jetzt hat mit Cem Özdemir ein Mann die Landtagswahl gewonnen, der sich ja auch in seinem Wahlkampf sehr von der Bundespartei distanziert hat und ja für ein gewisses Maß an Sachpolitik und klare Worte steht. Bringen Sie diese Erkenntnis aus der Demokratietour mit diesem Wahlergebnis übereinander oder hat das für Sie nichts miteinander zu tun?
Doch, das ist ja pur im Blick auf Gesprächsüberwindung geradezu, die man im Lokalen beobachten kann, wenn wir von der Gesprächsstörung in der Berliner Republik ausgehen. Und ja, es war so, dass man sieht, dass Cem Özdemir ja mit radikaler Entgrünung und dann noch kombiniert mit so einer präsidialen Grundgestus wir, er sprach immer von wir und meint jetzt nicht die Baden-Württemberger nur, sondern durchaus schon diese Totalumarmung der Union, auch so ein bisschen Habeck Reloaded reingewaschen hat. Das war schon sehr interessant zu sehen, weil kaum eine Bundestagsfigur oder Kandidat für den Bundeskanzleramt ist ja so in Missgunst, in Misskredit gezogen worden, bis in die letzten Tage mit der Abschaffung, angeblichen Abschaffung dieses Heizungsgesetzes oder des Heizungshammers. Kaum ist etwas so verkämpft gewesen wie um diese Person herum. Und wenn wir uns Özdemirs Wahlsieg angucken, es sind nur 30.000 Stimmen mehr als die Union. Also die Wahlsiegerpose passt auch sehr zur Union, die sehr, sehr viel zugewonnen haben. Dann ist das eine Analyse, die auch zutrifft.
Das finde ich aber tatsächlich auch in der Betrachtung jetzt interessant. Steckt da viel drin. Zum einen, natürlich haben die Grünen einen Tick verloren, aber Wahlsieger Cem Özdemir sind aber Pattsituationen, was die Sitze angeht im Landtag. Und im Prinzip hat die CDU Stimmen hinzugewonnen, aber trotzdem ist Hagel quasi, hatte zumindest den Duktus gestern Abend eines Wahlverlierers, den er ja auch relativ schnell, vielleicht, wie ich aus CDU-Kreisen lese, zu schnell eingeräumt hat, der Wahlverlierer zu sein, obwohl er hinzugewonnen hat und gar nicht so viel gefehlt hat. Also diese Situation ist schon kurios.
Die gesamte Diskussion wäre ja ab gestern Abend komplett anders gewesen oder ab heute Morgen, wenn dann das noch knapper gewesen wäre, wenn mit 5.000 Stimmen die Union am Ende vorgelegen hätte. Dann hätte man gesagt, ja, da ist vieles im Sinne einer deterministischen Erklärung gut gewesen im Wahlkampf. Und so ist es eben eine andere Perspektive. Ich finde es jetzt eine interessante machtpolitische Konstellation. Wer stellt den Landtagspräsidenten? Mhm. Wer stellt die Landtagspräsidentin? Bisher ist es ja Frau Ahrens von den Grünen, weil sie die Mehrheit hatten, nicht nur nach Prozentwerten, sondern auch nach Sitzen in der Mandatsübersetzung des Wahlergebnisses. Jetzt ist es gleich. Vielleicht ist es auch ein Teil schon dieser Augenhöhe, die Özdemir ja vorgegeben hat, auf der diese Koalition führen möchte, also in der totalen Supermitte als Allianz in Baden-Württemberg, dass sich daraus so etwas ergibt, diese Position der CDU zu übertragen.
Aber Sie waren ja gestern Abend in Stuttgart quasi hautnah dran im ZDF-Studio, vor einem Millionenpublikum, dass ihr wieder Ihre äußerst gelungene Anzugswahl auch wieder... haben Sie aber Ihrer Wahrnehmung nach, waren Sie überrascht, dass der Hagel so schnell diese Wahlniederlage einräumt? Weil man hätte zumindest sagen können, diesen typischen Politikersprech, wir warten jetzt noch den weiteren Verlauf des Abends ein. Und so hat er sich ja schon selbst einigermaßen vom Spielfeld genommen.
Ja, das Er wirkte deprimiert in der Defensive. Das konnte der nicht abschütteln. Und ich glaube, Wähler haben in den Tagen zuvor gemerkt, dass es beim Spitzenkandidaten eine große Angst gibt, diese Wahl zu verlieren. Und wenn sich das auf Wähler überträgt, das ist ungünstig. Man kann aber oft als Kandidat wahrscheinlich wenig dagegen tun. Die sind ja in so einem Rausch, in so einem Selbstbeweihräucherungsrausch, in so einem Autosuggestion auf Hochtouren. Anders kann man so Wahlen ja auch nicht durchstehen. Auch das spürt man als Wähler. Aber als Wähler ist man eben, haben wir oft drüber gesprochen, auch Fans des Erfolgs. Das war ja vorgegeben durch die Forschungsgruppe-Umfrage vom Freitag. Gleichstand. Und man möchte dabei den Siegern sein. Das hat nochmal zusätzlich mobilisiert in beiden Lagern. Sehr interessant. Und wenn man dann zusätzlich spürt, dass der Kandidat vielleicht Angst hat zu verlieren, dann ist man lieber bei dem anderen dabei.
Zumal er ja auch selbst sich, sag ich mal, aus der Vorhand genommen hat, weil er seit anderthalb Wochen die Schmutzkampagne, die dort vorgeworfen wird oder die Dinge, die da rausgekehrt wurden, will ich jetzt inhaltlich gar nicht bewerten, aber er ist ja sehr stark auf dieses Thema gegangen, einer Opferrolle, was ja jetzt auch keine Position der Stärke untermauert und Fans des Erfolges, wie Sie es jetzt erklärt haben, ja auch nicht gerade anzieht, sondern das war ja eher andersrum, dass man gesagt hat, er wollte jetzt aus dieser Opferrolle heraus vielleicht entweder in den Grünen schaden oder selbst noch sagen, okay, dann wählen wir jetzt den Hagel.
Das ist sehr unangenehm, wenn man dann so unter Beschuss steht mit so sehr persönlich verletzenden, verleumdenden Dingen, für die der Spitzenkandidat und auch Kretschmann ja gesagt haben, dass sie da nichts von wussten, dass von ihnen nicht gesteuert ist und so weiter. Falls es doch wäre und das rauskäme, das wäre natürlich fatal. Ich glaube das aber nicht, dass das der Fall ist. Trotzdem war es in der Welt. Die Frage ist jetzt, erstmal haben Briefwähler vorher abgestimmt. Die berührt es nicht. Dann ist ein überzeugter CDU-Wählerin oder CDU-Wähler, lässt sie sich davon beeindruckend eher nicht. Also die anderen, die ohnehin ihn nicht wählen wollten, fühlten sich vielleicht bestätigt in dieser glatten Kulisse, die er ja vorgegeben hat in vielerlei Hinsicht. Und ob das dann noch also Einfluss hatte, klimatisch allemal, aber auf Stimmenwanderungen, habe ich meine großen Zweifel. Das müsste man nachweisen.
Trotzdem bleibt ja der Befund interessant, dass jetzt weniger als 1% ausmacht, ob ein Wahlkampf vollschnittsartig von der CDU als gelungen oder nicht gelungen bewertet wird. Die CDU jetzt schon mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen in diesem Jahr unter Druck steht, weil sie natürlich auch vorher gesagt haben, wir gewinnen alle Landtagswahlen und die politische Karriere von Hagel ja jetzt auch eine Delle hat, wobei das gar nicht viel, das würde alles anders aussehen, wenn die 30.000 Stimmen oder 16.000 anders ausgesehen hätten. Das ist ja auch schon etwas paradox in der Bewertung.
Das stimmt. Und insofern ist die Frage, was man herausarbeiten kann an Mustern, die diese Wahl prägnant ausmachen in den Vergleichen mit anderen Wahlen und daraus Schlussfolgerungen für die kommenden ziehen. Ich fand jetzt nochmal vor Ort interessant zu sehen, dass Hagel und Özdemir sich eher kühl begegnet sind im Händeschütteln und wie man dann aufeinander zugeht, weil am Set des ZDF war danach für beide offenbar erstmals die Zeit, eine Minute zusammenzustehen. Und das kann man ja beobachten, wie man dann zusammensteht.
Und sie hat einen guten Platz.
Ja. Ich habe einen guten Platz ganz vorne, weil ich ja immer in das Bild reingeschoben werde oder raus. Ich muss ja den einfachsten Weg haben. Und das ist das, was auch zu proben ist. Wie kommt man aus dem Bild wieder raus? Ohne da über diese Konsole zu stolpern oder sonst was oder durchs Bild zu laufen. Und es gibt ja auch mehrere Situationen, bei denen ich da schon stehe und dann wieder aus dem Bild rausgezogen werde, weil doch irgendeiner kommt oder weil irgendwas anderes gerade eingespielt wird. Das ist ja die Libero-Rolle, die ich auch gerne liebe, um da dann praktisch auszuhelfen. Und da kann man solche Dinge beobachten. Ich habe schon oft Koalitionsanbahnung dort beobachten können, weil so eine Vertrauensbasis sieht man ja körpersprachlich, kann man das erkennen. Ne? Ich habe ja auch im Bus nicht ohne Grund hinten gesessen. Ne? Also um die Distanz auch körpersprachlich zum Ausdruck zu bringen. Da sollen sich nicht darauf einbilden, dass wir mal 2 Tage zusammen im Bus sitzen.
Nee, ich hatte auch das Gefühl, dass Ihre Dauerkritik von der letzten Bank an meinem Fahrstil jetzt keine Koalitionsanbahnung ist.
Ja. Ja, genau. Das ist schon richtig interpretiert. Aber das Muster ist doch interessant zu sehen. Das Muster, ich sage mal, das Bekanntere, nicht das Unbekanntere wird gewählt, ne? Weil eigentlich ist Bekanntheit immer das Entscheidende. Hier war das Bekanntere, weil es eben kein Amtsinhaber war und Amtsinhaber auch im Sinne von Kontinuität, ist die Superkontinuität ist gewählt worden. Zum dritten Mal ist wieder grün-schwarz in der Mitte. Die Mehrheit, die man für keine Experimente, gerade in Zeiten großer Unsicherheit, setzt man auf das, was man meint zu kennen und wie sich die Mitte auf etwas verständigen kann. Das macht die Stärken einer liberalen Demokratie in der Mitte geradezu aus. Auch keine Exponenten, die als Superpopulisten daherkommen, sondern ja, biedermeierlich geradezu, uninszeniert. So waren bei oder so waren ja die Kandidaten ja ausgerichtet. Das ist das Muster und auch das Wahlkampf etwas entscheidet und verändert, finde ich auch nochmal interessant. Wiederum auch das strategische Munitionieren durch eine Umfrage. Also Wahlkämpfe sind auch Umfragekämpfe. Die haben in der Schlussphase alles mobilisiert, ob man dann aufholt oder nicht. Das ist ein Mythos, je nachdem, wann man misst. Und man kann ja nachweisen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen einem halben Jahr vorher Messdaten und dem Wahlergebnis. Es ist einfach ein Mythos, den man pflegt, wenn man aufholt. Und das kann ich auch verstehen, dass man das nutzt. Also solche Dinge kann man schon. Dann, wer ist also der Orientierungslotse? Wer navigiert einen durch die unsicheren Lebenslagen hindurch? Wem traut man das mehr zu? Und das ist ja ein Blick auf die kommenden Wahlen. Welcher Ministerpräsident verkörpert diesen Typus des Kümmerers, aber gleichzeitig ein Kümmerer auch mit Weitsicht, dass man sagt, es muss ja irgendwie auch weitergehen. Deswegen sage ich auch Habeck Reloaded. Es war schon, da sind ambitionierte Dinge, die da als Vorhaben da sind. Und die Muster fand ich gestern sehr bestätigt.
Man hat ja auch in den Werten dann gesehen, dass es ja nah beieinander, CDU und Grüne, und dass aber die Persönlichkeitswerte, da liegt ja Özdemir weit, 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 also auch bei Problemlösung, bei Bekanntheit, bei Beliebtheit, weit vor seinem Kontrahenten.
Ja, das
Ja, auch
ist
gerade.
ungewöhnlich. Wenn man eben ein neuer Kandidat ist, ist es ungewöhnlich. Normal sind dann erstmal beide eher unbekannt. Aber er hat natürlich seine bundespolitischen Vorschuss hier mit eingebracht. Klar ist er in einem Ampelkonstellation aktiv gewesen, eine Ampel, die eben nicht gut regiert hat, sonst hätten sie ja länger ausgehalten. Das ist aber nicht gegen ihn verwandt worden, sondern das ist als Erfahrungszugewinn interpretiert worden bei vielen Wählerinnen und Wählern. Letztlich war er auch in so einer Art von Kriegskabinett bei Scholz ja mit dabei. Auch als der Krieg losging, war er Landwirtschaftsminister, also kein verantwortlicher Minister für Verteidigung, aber für die Fragen, die dann anstanden, ob die Lebensmittel weiter ausreichen, also alle Resilienzfragen, wie widerstandskräftig ist unsere Gesellschaft, war das schon eine Fragestellung. Es war ja unklar, war nicht nur die Wohnzimmer mussten irgendwie wieder warm werden. Wir wussten auch nicht, ob
Ja,
die
stimmt.
Nahrungsketten halten in einer Kriegskonstellation. Also da meine ich, das haben die Leute gespürt, dass der, wenn etwas Neues passiert, auch wieder auf ihn setzen können, dass er mit so einer ruhigen Stärke etwas Neues versucht zu konstruieren.
Und er hat ja tatsächlich schon auch als Landwirtschaftsminister häufiger nicht die grünen Linie in gewissen Punkten vertreten, sondern hat
Ja.
ja seine eigenen Überzeugungen vertreten. Und er hat ja auch im Wahlkampf immer bei den Grünen von wir in Baden-Württemberg gesprochen, um
Das
sich
ist beeindruckend.
stark zu distanzieren. Also er hat es ja nicht offen zu bunt getragen, aber er
Ich
hat es schon untermauert.
sage immer Aldi Süd und Aldi Nord, so ist es bei den Grünen auch. Das ist ja Aldi Süd in einer Sonderverfassung, ist mit Berliner Republik und mit den nördlicheren Bundesländern der Grünen überhaupt nicht vergleichbar. Das ist eine eigene grüne Mischung, ist durchaus grün, aber aus bundespolitischer Sicht ist das entgrünt. Anders ist das gar nicht einzuordnen, geradezu distanziert. Wenn man dann noch heiratet nachts bei Palmer als Oberbürgermeister, also wie viel Distanz kann man dann noch klar machen? Aber er hat eben auch formuliert, das fand ich prägnant, Grüne können auch Auto, ne, dieser Pointe, und Grüne sind auch also wissen, dass es in Städten eine große Rolle spielt, Sicherheit zu schaffen und das Sicherheitsempfinden ernst zu nehmen. Also genau diese Konstellation um den Brenner oder Nichtbrenner und um Verbrenner. Konstellation wie die Frage der Bedrohung für viele Leute auch durch Migrationsfragen. Und das als Grüner so zu formulieren, ist schon interessant. Ohnehin, was spricht mehr für eine liberal emanzipierte politische Mitte, die jetzt auch mehrheitsfähig wieder geworden ist, dass der erste in Anführungszeichen Gastarbeiter, Kind, am Ende Ministerpräsident wird. Das ist ja kein Rückschritt im Blick auf Superkonservatives, sondern eine Vorausschau einer geläuterten, emanzipierten, liberalen Mitte, die das so will.
Haben Sie aber das Gefühl, dass das was mit den Grünen auf Bundesebene machen kann? Ich habe gestern noch Karin Mioska geschaut, da war Franziska Brandner, die hatte wirklich ihre Mühe, sich über den Wahlerfolg zu freuen, weil das eine sehr grünen-kritische Runde geworden ist, weil es häufig darüber kam, dass gesagt wurde, was ist das Erfolgsrezept von Özdemir gewesen? Die Punkte, die Sie beschrieben haben, und Franziska Brandner hat natürlich immer versucht, diesen Ausweg zu finden und zu sagen, ja, das ist jetzt quasi kein Denkzettel für die Bundesgrünen und das kann uns nicht dazu bringen, mehr in die Mitte zu rücken, weil, ich sag mal, Özdemir ja mit seiner Sachpolitik und mit seinen Ansagen diesen Vorwurf der Grünen versucht hat, für sich zu entkräften, dass sie sehr ideologiegetrieben ist, vorbei an der Lebenswirklichkeit von den Leuten. Und das hat versucht, Franziska Brandner zu moderieren, hat es nur in Teilen geschafft, war natürlich aber auch mit Daniel Günther und Robin Alexander so eine Art Sandwich-Position dann. Mhm. Glauben Sie, dass das mit den Grünen auf Bundesebene was macht oder freuen die sich über den Erfolg und nehmen das quasi für sich einfach nur zur Kenntnis?
Die Grünen sind ja noch auf der Suchbewegung nach der Bundestagswahl, um sich neu programmatisch zu formieren. Und da ist es natürlich mehr als ein strategischer Impuls, was da jetzt kommt. Es bestärkt natürlich die, die so eine Sehnsucht haben, das Bewahren, auch praktisch die Schöpfung zu bewahren, also Umweltschutz sozial, ökologisch anzulegen, also in der klassischen Herangehensweise, wie Habeck das vorhatte, mit ambitionierter Politik zu verbinden. Aber keine Akzentuierung auf Verteilungsgerechtigkeit, also auf die linke Positionierung sich zu beziehen. Das wäre ja eigentlich das Habeck-Modell gewesen und vieles von dem hat Özdemir auch umgesetzt. Sie haben nicht ohne Grund zwei Vorsitzende und Frau Brandner ist ja im Heidelberg-Kontext, also ist ja auch von den Superrealos dort positioniert. Insofern passt das ja auch. Und Banaschak aus Duisburg eher für die linkere Position. Sie haben ja beides.
Mhm. Genereller Befund, bevor wir dazu kommen, was das mit den anderen Parteien auf Bundesebene machen kann. Die Tatsache, dass nur noch 4 Fraktionen im Landtag sitzen. Wir haben in unserem Podcast schon ganz häufig darüber gesprochen, dass sich die politische Landschaft fragmentiert oder ein bisschen zersplittert, dass es viele kleinere Wahlergebnisse gibt und sich deswegen Koalitionsbildungen als mühevoller darstellen, weil einfach sehr viele Fraktionen im Landtag sitzen. Jetzt sind es nur noch 4. Ist das baden-württembergisch spezifisch oder ist, wenn man sich anguckt, hinsichtlich der Entwicklung der FDP wie so eine Art Selbstreinigungsprozess?
Es gibt ja beides. Es gibt die Zersplitterung in Maßen, weil wir die 5%-Hürde da haben, nicht vergleichbar mit anderen europäischen Ländern. Und es gibt den Konzentrationsprozess bei der Bundestagswahl, weil das ja auch zu sehen. Und solange die Freien Volksparteien und die Grünen zählen ja dazu, nur noch mittelgroße Parteien sind, die sich eben im mittleren Segment bewegen. Und dann noch Regel um Polarisierung sich auseinandersetzen, wer am Ende besser mobilisiert, da haben die anderen wenig Chancen. Das ist eine Situation, die aber damit zusammenhängt, dass die Mitte insgesamt kleiner geworden ist. Sonst hat ja eine Großpartei plus eine Kleinpartei immer zu einer Mehrheit geführt. Das ist eben vorbei. Und wenn das vorbei ist, hat das Konsequenzen auch auf die kleineren Parteien, die dann eben unter dem Mobilisierungsdruck der anderen am Ende deutlich leiden. Und das ist das Problemfeld mit der FDP. Genau. Das,
weil wenn wir jetzt gucken,
deutet sich an.
Haben 80% der Leute 3 Parteien gewählt.
Ja. So, ja, ja. Ja, aber es widerspricht immer der Chimäre, gerne auch von Chefredakteuren und anderen verbreitet, das ist diese Weimarer Konstellation, viel Parteien, Unregierbarkeit und so. Mhm. Da sind wir weit von entfernt, mit Leichtigkeit wieder Mehrheiten zu bilden.
Ich habe es eben schon angesprochen, Stichwort die Folgen. FDP aus dem Landtag geflogen. In 2 Wochen in Rheinland-Pfalz sieht es auch nicht besser aus. Jetzt gibt es schon erste Diskussionen wieder, ob Dürr der richtige Vorsitzende ist. Der Landesvorsitzende ist nach dem Ergebnis zurückgetreten. Blicken Sie da, gibt es da aus Ihrer Sicht, also ich habe das Gefühl, das Einzige, was die Partei im Moment in der öffentlichen Wahrnehmung am Leben hält, ist, dass es einen inhaltlichen Anpack in der aktuellen Situation gibt für eine freie liberale Partei mit diesem Blick auf Wirtschaft und auf Marktorientierung. Aber so beim Personal sehe ich momentan wenig Hoffnungsschimmer, um zu sagen, die kommen jetzt zeitnah nochmal auf die Beine.
Ja, aber das ist schon ein Riesenunterschied, ob man dann als stellvertretende Ministerpräsidentin irgendwie am Ende diese Schwierigkeiten hat, das zu übersetzen wie in Mainz oder aus der Opposition heraus. Nochmal ein Unterschied. Es kann bitterer am Ende enden. Aber der Punkt ist ja gar nicht diese Marktorientierung, die man natürlich wahrnimmt, zu Recht. Aber die Sehnsucht der Deutschen nach einer Staatsbedürftigkeit ist ja unendlich groß. Nicht nur wenn ein Krieg wieder frisch aus. Immer muss der Staat irgendwas regeln. Und eine Partei, die sich grundsätzlich dagegen ausspricht, diese Form von Sozialstaatlichkeit auch so zu praktizieren, sondern eher auf individuelle Kräfte und den Markt setzt, die ist total in der Defensive. Ob man jetzt den Vorsitzenden austauscht oder nicht, wir brauchen praktisch eine neue Idee liberaler Theorieansätze. Unter diesen Rahmenbedingungen, wie sich die Welt im Moment gerade entwickelt, wo ist die Nische, die man dazu besetzen könnte? Und das
ohne
muss ausbuchstabieren.
Also ja, es genau. Ja, trotzdem noch den gleichen Kern, ja.
Ja, genau. Und das ist, da sind Einzelne im Moment überfordert aus meiner Sicht. Andererseits, in den Niederlanden ist ja eine liberal-rechte Mehrheitspartei eben mit dem D66 jetzt am Regieren. Zwar mit einer Minderheitsregierung, aber es gibt offenbar Übersetzungsprogramme auch für Liberale in diesen Zeiten.
Zweite Partei, über die wir natürlich noch kurz reden müssen, ist die SPD. 5,5%. Ich habe gestern Abend zwischendurch Werte gesehen, die sich an den Wahlergebnissen von Arbeitern orientiert haben. Da wäre sie gar nicht in den Landtag gekommen, weil sie unter 5% gelegen hat. Also die Arbeiter hätten die Arbeiterpartei, die ehemalige, aus dem Landtag gewählt. Das ist jetzt auch nochmal dokumentiert, dass offensichtlich die SPD mit ihrer Politik nicht mehr ihr Wählerklientel trifft.
Ja, und die dann vielleicht sie wählen wollten, haben am Ende doch gedacht, wir wollen jetzt doch einen der beiden Spitzenkandidaten helfen, wenn die im Gleichstand sind, dass sie es über die Ziellinie schaffen. Das hat nochmal die Letzten auch abgezogen. Aber das war ja bei der Bundestagswahl schon so. Die SPD wurde weder mehrheitlich von den Arbeitern noch von Arbeitslosen gewählt. Das war alles, die Arbeiter und die Arbeitslosen waren bei der AfD, bei der Bundestagswahl. Ja, also das ist, das Problem haben wir ja mehrfach hier besprochen. Das ist aber ein bundespolitisches Thema erstmal, wie Sozialdemokratie als moderne Arbeitnehmerpartei, als die arbeitende Mitte sich neu interpretiert, auch einsetzt unter den Dienstleistungsbedingungen für das Hauptklientel, was die SPD immer im Blick hat, unter KI-Bedingungen, wie sich da auch Arbeitsplatzsicherheiten verändern. Das wäre alles ein Angriffsmomentum. Und natürlich die grundsätzliche Frage von sozialer Gerechtigkeit, also Verteilungsfragen, da klarer auffallend ins Zentrum zurückgehen. Auf Länderebene haben wir das ja mit den vorhandenen Ministerpräsidenten, sogar in absoluter Mehrheit im Saarland, gar nicht weit weg von aus Ihrer Perspektive. Aber auf Bundesebene ist es nicht erkennbar.
Aber wie würden Sie dann jetzt aktuell den Zustand oder die Lage der SPD beschreiben? Sie haben eben angesprochen, nächste Woche, in 2 Wochen in Rheinland-Pfalz, kann es wieder zu einem Ministerpräsidenten reichen und zu dem Fortführen einer Koalition, wenn auch höchstwahrscheinlich keine Ampel mehr. Wir haben im Saarland die absolute Mehrheit. Wir haben aber mittlerweile auch schon genug Warnschüsse aus anderen Bundesländern, wie jetzt links bei Baden-Württemberg, wo es wirklich niederschmetternd vom Ergebnis her ist. Und wir haben trotzdem ja noch eine SPD, die ja Teil dieser Regierungskoalition in Berlin ist, auch aber ohne überzeugendes Wahlergebnis. Das heißt, sie regieren mit, aber hatten ja kein breites Wählervotum.
Ja, das ist unentschieden.
Nee, gerade.
Es ist so unentschieden, wie die beiden Vorsitzenden unentschieden sind, die für jeden etwas, aber da am Ende gar nicht mehr sichtbar sind, für wen am Ende sie stehen. Das ist also Klassenkampf oder Schröder-Agenda. Und praktisch da arbeitet man mehr und dann auch in der Konstellation, bei der wir wissen, dass gutes Regieren eigentlich schon belohnt wird im Sinne einer Win-Win-Situation, wenn man jetzt noch Probleme löst für uns als Bürger und dann erkennbar ist, dass die SPD bei diesem Problemlösen maßgeblich beteiligt war. Das ist die einzige Chance.
Dann blicken wir noch schnell auf Rheinland-Pfalz in 2 Wochen. Ich habe es schon angesprochen. Es gibt jetzt 2 Ideen, die man haben könnte, wo mich natürlich Ihre überragende Expertise interessieren würde. Die eine sagen, SPD-Klatsche, das könnte jetzt passieren, dass das überschwappt und die SPD durch die 5,5% in so einem Kopf-an-Kopf-Rennen geschwächt ist. Die anderen sagen, Baden-Württemberg hat noch mal einmal mehr gezeigt, dass die Person gewählt wird mit Özdemir. Und wir haben bei Schweizer Schnieder ja schon ein Duell, wo der Amtsinhaber nicht nur beliebter ist, sondern auch wesentlich bekannter. Das heißt, das Ergebnis von Baden-Württemberg könnte stützen, dass es Schweizer wird. Es könnte aber auch sagen, dass die SPD geschwächt hervorgeht. Wofür sind die?
Das ist natürlich, wollen Sie jetzt wieder eine Vorhersage, das ist klar, aber wenn man die Muster ernst nimmt, die wir vorhin besprochen haben, dann sind die Muster ja interessant auch zu übertragen und das spricht natürlich eher für die Funktionsinhaber und weniger für irgendwie die Partei. Aber wer weiß, welcher Krieg bis dahin wieder ausbricht, welche Panik an Tankstellen entsteht. Ich weiß es nicht. Also das würde ich auch nicht unterschätzen. Wenn wir den Drive der letzten 2 Wochen in Baden-Württemberg gesehen haben, ist hier eben auch Bewegung mit Sicherheit auf dem rheinland-pfälzischen Wählermarkt da.
Es sind auch tatsächlich in Rheinland-Pfalz alle Parteien, sind eh immer, finde ich, vor dem Wahltag angespannt, so die 2-3 Wochen. Wenn ein Kopf-an-Kopf-Rennen bevorsteht und es um so viel geht, dann noch mal mehr. Vielleicht sind sie aber auch nervös, weil man ja, wie Sie sagen, bei diesen externen Einflussfaktoren ja nicht in der aktiven Position ist, sondern man kann eigentlich nur hoffen, dass nichts passiert und dass man nicht irgendwas Schlimmes passiv moderieren muss, sondern dass man gut mit dem Programm durchkommt.
Ja, denn man kann ja umgekehrt sagen, wir können nachweisen, dass gutes Regieren von Good Governance, nicht Guerilla Governance, normalerweise Wähler auch belohnen. Andererseits können Sie in Mainz sehen, sind ja nicht ohne Grund einmal wiedergewählt worden als sogenannte gute Ampel. Da war ja Good Governance. Man kann ja über die Inhalte streiten, ob da richtige Politik gemacht worden ist. Aber von der Atmosphäre her müsste das ja eigentlich belohnt werden, wenn dieser Ansatz stimmt. Welcher ist also wirkungskräftiger? Bundespolitische Einflüsse, so wie wir es eben besprochen haben, oder diese These?
Wir werden sehen.
Am ja, genau.
März ist eine große Wahl. Was ich bis dahin noch tut, ich kann nochmal alle Hörer einladen. Am 18. März stehen alle Spitzenkandidaten der rheinland-pfälzischen Parteien in unserem AZ-Forum Rede und Antwort auf dem Bürgerhaus Lerchenberg. 18. März um 14 Uhr. Wer sich anmelden möchte, gerne unter chefredaktion@vrm.de. Und Sie, Herr Korte, bleiben jetzt noch ein bisschen in Berlin oder geht es heute schon wieder weiter?
Heute geht's weiter. Morgen früh bin ich in der Schulklasse der ältesten Enkelin, die wir haben, weil da Juniorwahlen sind. Insofern setzt es unsere Demokratietour vor. Das wird dann fort, was wir letzte Woche schon gemacht haben.
Oh, cool. Und die Enkelin bringt dann einfach den coolen Opa mit und sagt mal, was
ja,
der Opa hat.
Ja, so ist es.
Dann, Herr Korte, benehmen Sie sich an der Schule?
Ja, es wird mir schwerfallen, aber wenn ich alleine bin, ohne Sie unterwegs bin, habe ich natürlich da mehr Freispiel. Das wird dann von Anfang an einfacher und besser werden.
Dann wünsche ich viel Erfolg auf der einzelnen Fortsetzung dieser Demokratietour. Schön, dass Sie mich rausgekickt haben und jetzt einfach alleine weitermachen. So kennt man Sie.
Ja, Sie haben mir Ihr Wunderteam nicht überlassen. Das hätte ich auch gerne mitgenommen.
Ja, aber das bin ich froh, dass es bei uns geblieben ist.
Okay. Sie können ja an der Extra-Ausgabe nach der Wahl arbeiten schon mal. Ne? Das wird ja wahrscheinlich eine Doppelausgabe der Allgemeinen Zeitung.
Also Doppelausgabe, Doppelpodcast. Wir hören gar nicht mehr auf, zu senden.
Gut.
Vielen Dank, Herr Korte, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, quasi nach dem Mittagsmagazin in einem kleinen Räumchen in Berlin.
Gerne, ich kann noch mal zeigen, was da unten alles sich tut. In der MoMA-Konstellation. Kaffee. Okay.
Falls der liebe Mike die Hintergrundgeräusche nicht alle rausbekommt, bitte ich unsere Hörer schon dafür zu entschuldigen. Das ist der Live-Situation und der...
Der wird immer umgebaut, genau.
Dass Herr Korte sich direkt nach der Live-Sendung im Mittagsmagazin für uns Zeit genommen hat. Vielen, vielen Dank, Herr Korte, für die Flexibilität. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
Ja, danke, wünsche ich Ihnen auch.
Und wir verabschieden uns. Danke auch an die Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche am Montag wieder. Bis dahin tut sich garantiert einiges, über das wir sprechen können. Ich freue mich schon darauf. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.